für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen. Was für ein Mensch, der auf dem Wasser geht. Was für ein Mensch, der Wasser in Wein verwandelt, Brot und Fisch vermehrt.
Was für ein Mensch, der die Gefangenen frei macht. Was für ein Mensch, der selbst den Tod bezwingt. Was für ein Mensch, der alle Namen und Schwachen frohe Botschaft bringt.
Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die zuschauen. Ich möchte noch mal beten. Lieber himmlischer Vater, in dem Namen deines Sohnes bitten wir, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. Gib Gnade, dass wir etwas mitnehmen dürfen, das uns bewegt und in dieser neuen Woche begleitet. Amen. Es geht heute Morgen bei diesem Thema, wie sieht das Ende aus, um das 7. Gleichnis aus der Reihe der Himmelreichsgleichnisse, Matthäus Kapitel 13, und zwar um das Fischernetz. Und ich möchte diesen Text lesen, Matthäus Kapitel 13, das sind die Verse 47 bis 50. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte, dass sie, als es voll war, ans Ufer heraufzogen, und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Schlechten warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Wir hören ein Gedicht.
Die letzte Epiphanie von Werner Bergengrün. Ich hatte dies Land in mein Herz genommen. Ich habe ihm Boten um Boten gesandt. In vielen Gestalten bin ich gekommen. Ihr aber habt mich in keiner erkannt. Ich klopfte bei Nacht, ein bleicher Hebräer, ein Flüchtling, gejagt, mit zerrissenen Schuhen. Ihr riefet dem Schergen, ihr winktet dem Speer und meintet noch Gott einen Dienst zu tun. Ich kam als zitternde, geistgeschwächte Greisin, mit stummem Angstgeschrei. Ihr aber spracht vom Zukunftsgeschlechte und nur meine Asche gabt ihr frei. Verwaister Knabe auf östlichen Flächen, ich fiel euch zu Füßen und flehte um Brot. Ihr aber scheutet ein künftiges Rächen, ihr zucktet die Achseln und gabt mir den Tod. Ich kam ein Gefangener als Tagelöhner, verschleppt und verkauft, von der Peitsche zerfetzt. Ihr wandtet den Blick von dem struppigen Fröner. Nun komm ich als Richter. Erkennt ihr mich jetzt?
Drei Punkte legen wir zugrunde heute Morgen. Betreffs dieses Textes. Einmal, um welches Gericht handelt es sich? Das ist die Frage, die wir zunächst beantworten müssen. Dann, was wird dann im Einzelnen passieren? Und schlussendlich, wie sieht das Urteil aus? Also der erste Hauptpunkt, um welches Gericht handelt es sich hier eigentlich im Matthäusevangelium Kapitel 13 bei dem Auswerfen des Fischernetzes und das Hereinholen der verschiedenen Fische, die dann voneinander getrennt werden? Die Frage ist, in welche Zeit dieses Gericht, das dann passiert, gehört. Die Antwort gibt uns eigentlich der Text selbst, denn wir lesen in Vers 49, dass der Herr Jesus sagt, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Was ist das, die Vollendung des Zeitalters? Die Vollendung des Zeitalters ist nicht der jüngste Tag nach dem tausendjährigen Reich, sondern die Vollendung des Zeitalters ist der Abschluss unserer Zeit und die Eröffnung der Offenbarung und der Offenbarungsereignisse vor dem tausendjährigen Reich. Mit anderen Worten, es handelt sich bei diesem Gericht um das Ende dieses Zeitalters und geht dann über in die Wiederkunft Jesu und in das messianische Reich. Jesus erklärt einmal selbst, was mit der Vollendung der Zeit gemeint ist oder der Vollendung des Zeitalters. Die Jünger stellen ihm ja mal diese ganz berühmte Frage auf dem Ölberg damals in Matthäus Kapitel 24, Vers 3. Und da stellen sie ihm drei Fragen, aber ich möchte jetzt nur den letzten Satz lesen, weil darum geht es. Was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also es geht um dasselbe, um die Vollendung des Zeitalters, in der auch das Gericht mit dem Fischernetz hineingehört. Und jetzt gibt der Herr diese Antwort darauf und er sagt, ich gebe das jetzt mit meinen Worten, die Vollendung des Zeitalters ist, und dann Matthäus 24, 21, dann wird eine große Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Und dann sagt der Herr später in Vers 30, Vers 31, dass er dann wiederkommt in großer Kraft und Herrlichkeit und dass er dann die Engel aussendet, um die Auserwählten zu sammeln nach Jerusalem. Also die große Drangsal vor seiner Wiederkunft, das ist der Abschluss oder sagen wir die Vollendung des Zeitalters. Das sind ganz genau genommen die letzten 3,5 Jahre und alles, was in diese Zeit hineinfällt, die Zeit der Offenbarung, das ist die Vollendung des Zeitalters. Der Herr sprach schon mit anderen Worten, mit einem anderen Beispiel, mit einem anderen Gleichnis über das Unkraut und den Weizen. Da sprach er eigentlich über das Gleiche. Und er sagte dort, ich möchte uns das mal vorlesen, in Matthäus 13, Vers 38 bis 39. Der Acker aber ist die Welt, der gute Same aber, das sind die Söhne des Reiches, die in das messianische Reich dann auch gehören, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, diesen Unkraut, ist der Teufel. Und jetzt kommt es wieder. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind die Engel. Ja? Also ganz, ganz ähnlich, eine herrliche Parallele zu der Ernte mit dem Fischernetz dann eben im Wasser. Und wie wird das ablaufen? Das letzte Gleichnis vor dem, das wir heute behandeln, vor dem Fischernetz, war ja das Gleichnis über die kostbare Perle, die hervorgehoben wird. Und wir erklärten mal, das ist natürlich jetzt schon sehr lange her, aber wir haben versucht zu erklären, dass mit dieser kostbaren Perle zunächst Israel gemeint ist, und zwar der erlöste Überrest des jüdischen Volkes, der durch die große Trübsal geht. Das beginnt mit den 144.000 Versiegelten. Das ist, und alle anderen, die noch hinzukommen, das ist diese kostbare Perle. Die wird aus dem Meer der Nationen sozusagen herausgerettet. Und dann kommt es zu diesem Abschlussgericht. Alle Menschen, alle Fische, aller Art, wir werden darauf noch zurückkommen, werden dann gesammelt und vor dem Thron der Herrlichkeit in Jerusalem, vor Jesus Christus, dem König aus dem Hause Davids, gestellt werden. Und da wird dann das Gericht stattfinden. Es ist hier von einem Netz die Rede, das ausgeworfen wird. Ja, das passiert dann nochmal, das ist das Schöne in der großen Trübsal, in der Vollendung der Zeit, der Offenbarungszeit. Da wird, so glaube ich, auch das Netz des Evangeliums nochmal ausgeworfen. Es ist aber ein ganz spezielles Netz in der Zeit der Vollendung. Es ist meines Erachtens das ewige Evangelium. Das sollten Sie sich merken. Das ewige Evangelium. Und das wird dann nicht durch Apostel oder Jünger oder dann lebende Gläubige verkündigt, sondern durch Engel. Das ist etwas ganz Wunderbares. Was ist das, das ewige Evangelium? Das ist der Ruf Gottes, der immer schon durch alle Zeitalter hindurch an die Menschen erging. Und das wird ergänzt durch das Evangelium des Reiches, das damals in Israel verkündigt wurde, dem jüdischen Volk durch Johannes den Täufer und dann durch Jesus Christus selbst. Und dieses Evangelium, das ewige Evangelium und da zusammen oder hineingehörend auch das Evangelium des Reiches, das ruft die Menschen auf, Gott zu fürchten, ihn anzubeten, Buße zu tun und ist mit Werken verbunden. Durch diese Werke und diese Buße und Gott die Ehre geben, findet man Einlass ins messianische Reich. Ich darf das lesen, Offenbarung Kapitel 14, Vers 6 bis 7. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation, Fische aller Art, und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk, indem er mit lauter Stimme sprach: Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, und jetzt kommt es, denn die Stunde des Gerichtes ist gekommen. Vollendung des Zeitalters. Und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer und die Wasserquellen. Und dort hinein, ich sagte es ja bereits, gehört auch das Evangelium des Reiches, das damals Jesus und seine Apostel in den Evangelien verkündigte. Und Jesus sagte in Betreffs der Vollendung des Zeitalters, also der letzten Gerichtsperiode sozusagen, da sagt er in Matthäus 24, 14 in dieser seiner Endzeitrede, und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdboden gepredigt werden, alle Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Also wir können davon ausgehen, dass also in dieser großen Trübsalzeit das Evangelium, das ewige Evangelium verkündigt wird durch einen Engel und dann durch die Boten, die 144.000 zum Beispiel wieder oder die zwei Zeugen und andere, die dann gläubig werden, die verkündigen dann in dieser Trübsalzeit auch das Evangelium des Reiches wieder, weil das Reich ja jetzt im Begriff ist, wieder zurückzukommen durch Jesus Christus, indem dann Gott der Vater und Gott der Sohn regieren wird. Das sagt uns ja so wunderbar, zum Beispiel, es gibt da ja mehrere Stellen in der Offenbarung, Kapitel 10, Kapitel 11, Kapitel 12, Kapitel 19. Und ich möchte lesen, Offenbarung Kapitel 12, Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Jetzt kommt das Reich. Vater unser ist ein jüdisches Gebet, ob wir es wollen oder nicht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Darum geht es ja. Das Himmelreich ist gleich, sagt Jesus Christus. Das bedeutet, dass der Herr Jesus aus dem Himmel kommt, auf diese Erde und den Himmel sozusagen auf Erden bringt, das messianische Reich aufrichtet. Darum ging es in den Evangelien, in der Hauptsache. Darum wird es gehen, wieder in der Offenbarung, in der Vollendung des Zeitalters, kurz bevor der Herr Jesus zurückkommt. Und dieses Evangelium, liebe Geschwister, das müssen wir einfach verstehen. Dieses Evangelium, dieses ewige Evangelium und dieses Evangelium des Reiches ist nicht zu verwechseln mit dem Evangelium der Gnade. Dass in diesem Zeitalter, in dem wir jetzt leben, im Zeitalter der Gnade verkündigt wird. Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 21 und 24. Das Evangelium der Gnade, das innerhalb der Gemeindezeit gepredigt wird. Was ist der Inhalt des Evangeliums der Gnade? Verkündigung von Umkehr, Buße, jawohl. Glaube an Jesus Christus, aber ohne Werke. Deutlich unterstrichen, ohne Werke. So werden wir ohne Werke gerecht. Allein durch den Glauben, allein durch die Gnade. Das hat Martin Luther erkannt. Da gab es Erweckung. Das Evangelium des Reiches verkündigt auch Glauben. Es ist schlussendlich auch Gnade, aber es ist verbunden mit Werke. Und wenn sie diese Werke tun oder wenn man sie tut, dann kommt man in das Reich. Sonst nicht. Aber wie komme ich in den Himmel? Wie werde ich Mitglied der Gemeinde, Glied am Leibe Christi? Allein durch den Glauben, allein durch seine Gnade. Ohne Werke, ich kann kommen, wie ich will, beschmutzt und dreckig, mit Sünden beladen und süchtig. Und ich darf den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen und ich werde gerettet. Das ist Gnade. Solo gratia. Die Gemeinde ist zu diesem Zeitpunkt, so glauben wir als Missionswerk, Mitternachtsruf. Wir wollen uns da nicht unbedingt festlegen, aber so ersehen wir es aus der Schrift. Wahrscheinlich bereits entrückt, weil sich die Berufung der Gemeinde im Himmel befindet. Das sagt ja Kolosser 1, Vers 5, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist, in den Himmeln. Ist das nicht wunderbar? Unsere Hoffnung bezieht sich nicht auf, in erster Linie auf das messianische Reich hier auf dieser Erde. Die Hoffnung der Gemeinde bezieht sich auf alles, was droben ist, immer was droben ist, wo Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes des Vaters. Trachtet nach dem, was droben ist. Eure Heimat, euer Bürgerrecht ist im Himmel. Wunderbar. Aber wir kommen dann mit Jesus natürlich zurück. Okay, ich hoffe, wir haben es verstanden. Dieses Gericht hier in den Himmelreichsgleichnissen meint also das Gericht auf dieser Erde. Und da geht es darum, ich werde das wiederholen müssen, wer kommt in das messianische Reich und wer nicht. Apropos Gericht, manchmal denke ich, wir nähern uns dem Ende unseres Zeitalters und der Vollendung des Zeitalters mit Riesenschritten, wenn man sieht, was zurzeit los ist, dass die ganze Welt das Gleiche tun muss, gezwungen ist, gleiche Verhaltensregeln, Anordnungen, gleiche Gefahren, gleiche Not, und zwar global. Das ist, als wenn, ich darf es so sagen, die dämonische Welt diese Welt vorbereitet für den letzten Akt, der in der Offenbarung aufbricht. Und Gott lässt es zu. Das Gericht ist noch nicht da. Aber wir haben es schon einmal gesagt, Jesus klopft an der Tür. Gott erhebt den Zeigefinger und sagt, Leute, mein Wort erfüllt sich. Über 2 Jahrtausende haben viele Menschen nicht gehört, sind brutale, schreckliche Kriege geschehen, Menschen verfolgt worden. Jesus kam immer wieder in neuer Gestalt, wenn ich das so sagen darf, bildlich. Man hat nicht geglaubt, man ist liberal geworden, man hat ihn wieder und wieder verworfen. Ganz am Schluss, wenn die Gnadenzeit ausläuft, die jetzt praktisch 2000 Jahre währt, dann kommt er als Richter und er sagt, erkennt ihr mich jetzt? Was wird dann passieren? Das ist der zweite Hauptpunkt. Ja, ist ganz einfach, es wird hier gesagt, die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern. Engel in der Bibel stehen weniger in Bezug zur Gemeinde als vielmehr in Bezug zu Israel. Sie kommen im Alten Testament sehr viel vor, sie kommen in den Evangelien vor, sie kommen wieder in der Offenbarung vor, das ist interessant, aber weniger in den Briefen in direkten Bezug zur Gemeinde. Es gibt sogar Stellen, da werden wir Galaterbrief, Kolosserbrief gewarnt vor Engeln. Im Neuen Testament der apostolischen Briefe auch für die Gemeinde Jesu, da geht es hauptsächlich um den Heiligen Geist. Der Geist erweckt, der Geist schenkt Wiedergeburt, der Geist hat das Wort gegeben. Das geht es um die Apostel, die sich Jesus erwählt hat, und das sind seine Boten, die er in die Welt geschickt hat, die uns das Wort Gottes überliefert haben. Engel treten dann in der Offenbarung wieder auf. Das Evangelium, das ewige Evangelium zum Beispiel, wird durch einen Engel verkündigt. Und ich sagte, das ist auch ein Bild wahrscheinlich für das Netz, das nochmal ausgeworfen wird. Und wenige Verse später, und da sehen wir diese Parallelen immer wieder, Evangelien, Offenbarung. Offenbarung, Evangelien, auch Altes Testament. Wir haben gelesen, dass das Evangelium, das ewige Evangelium verkündigt wird, und dann heißt es ein paar Verse später, im selben Kapitel, ist die Rede von einer Ernte. Da heißt es in Offenbarung 14, Vers 15, und ein anderer Engel kam aus dem Himmel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu, schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens, Vollendung, ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Eben, Vollendung des Zeitalters. Was werden die Engel dann tun? Also, es geht durch die große Trübsal, am Ende kommt der Herr Jesus Christus wieder in großer Kraft und Herrlichkeit, und dann werden Engel ausgesandt, und es heißt, dass dann die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussortiert werden. Das erklärt uns zwei wichtige Dinge. Erstens einmal die Tatsache, ganz einfach, Böse leben immer inmitten der Gerechten oder Gerechte leben inmitten von bösen Menschen oder von dieser bösen Welt. Johannes schreibt, der Apostel, die ganze Welt liegt im Bösen, die ganze Welt liegt im Argen, die ganze Welt wird eigentlich dämonisch beherrscht, ob man das wahrhaben will oder nicht. Aber zweitens, und das finde ich sehr vielsagend, es heißt nicht, dass dann die Bösen inmitten der Guten sind oder dass die Bösen dann aus der Mitte der Guten aussortiert werden oder die Guten aus der Mitte der Bösen. Nein, es heißt, Böse inmitten der Gerechten, nicht inmitten der Guten, inmitten der Gerechten. Denn die Gerechtgewordenen sind nicht unbedingt gut, sie sind nicht besser als die Bösen, aber sie haben Gerechtigkeit empfangen, sie haben sich bekehrt, sie haben Buße getan. Sie glauben an Jesus Christus und jetzt sind sie nicht unbedingt gut geworden, nicht besser geworden, obwohl sie das natürlich ausleben wollen, das ist ja ganz klar. Die ganze Bergpredigt, das hören wir ja auch so schön hier ab und zu sonntags, nicht wahr? Das wollen ja Gerechte ausleben. Aber sie sind gerecht geworden, weil sie an Jesus Christus glauben. Das ist etwas Wunderbares. Sie sind Söhne des Reiches. Und bitte erlauben Sie mir jetzt hier einen Einschub zu machen, weil ich sagte, dieses Gericht gehört in die große Trübsal, es betrifft Israel und dann die Völker-Nationenwelt, hängt zusammen mit der Wiederkunft Jesu. Die Gemeinde Jesu könnte vorher bereits entrückt sein, aber ich möchte das jetzt auch wirklich einmal in ein paar Minuten bitte anwenden auf unser Leben. Auf unser Leben. Denn Christen leben ja auch inmitten dieser bösen Welt. und sind vom Bösen umgeben. So heißt es im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 15. Damit ihr untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt. Das ist das, was das Wort Gottes feststellt über diese Welt, die ja so stolz ist auf alle Errungenschaften und auf all das, was sich entwickelt hat. Es ist ein verdrehtes, verkehrtes Geschlecht, weil es von Gott weglebt. Und das spitzt sich in der Endzeit zu. Ein Christ ist auch nicht unbedingt besser als ein Weltmensch, oder? Manchmal muss ich das von mir denken. Natürlich, man entwickelt sich, man verändert sich, der Geist wirkt, das Wort, die Gottesdienste, man hat Brüder, die einen ermahnen, weiterbringen, Familie und so. Man möchte das auch, der Drang ist in einem drin, man weiß, Gott hat ein Werk in uns angefangen, er wird es auch fördern. Aber wir sind ja nicht gerettet worden, weil wir besser waren als die übrige böse Welt, sondern wir sind gerecht geworden, weil es einen Punkt in unserem Leben gab, da haben wir uns für Jesus Christus entschieden. Und das steht so wunderbar in 1. Korinther 1, 30. Ich hatte es schon mal behandelt, aber es ist einfach so schön. Da werden uns nämlich 5 Dinge gesagt. 5 ist ja oft die Zahl der Gnade in der Bibel. Und da heißt es, aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit, Gerechtigkeit von Gott, Heiligkeit und Erlösung. Das sind die 5 Dinge. Mit diesem Wort beginnt alles, mit diesem Wort steht und fällt alles. Von ihm kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Wer einmal in Christus Jesus ist, in ihm hineingeboren, wenn ich das so sagen darf, der ist für alle Zeit und Ewigkeit gerettet. Er befindet sich in Christus und darum wird er nicht mehr, das geht gar nicht, er wird nicht mehr mit dieser Welt gerichtet. Das sind 2 Paar Schuhe. Das kann gar nicht sein. Wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet, sagt Jesus Christus. Wer in Christus ist, wird vor Gott als unbescholten gesehen, als gerecht erklärt. Geht ja dann weiter. Jesus ist uns dann zur Weisheit geworden, heißt es. Wir haben das Wissen, ein besonderes Wissen, das der Welt verborgen ist, liebe Freunde und liebe Geschwister, alle, die sie an Jesus Christus glauben. Die Welt kann das gar nicht erkennen, was sie als wiedergeborener Mensch erkannt haben. Heilsgewissheit. Woher, wohin, Ursprung, Schöpfung und so viele andere Dinge. Wir haben Gott erkannt und wir sind dabei, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen, weil wir ihn erkannt haben. Es gab mal einen Punkt, da haben wir ihn erkannt und jetzt wachsen wir in dieser Erkenntnis. Ja, diese Weisheit kommt von Jesus, von seinem Geist. Wir sind gerecht geworden, heißt es drittens, das heißt gerechtfertigt. Und weil wir gerecht sind, werden wir nicht mehr gerichtet. Preisgericht ist etwas anderes. Aber wir werden nicht mehr abgeurteilt, nicht mehr mit dieser Welt gerichtet. Gerechte können ja nicht mehr gerichtet werden, geht doch nicht. Wir sind geheiligt. Das heißt, als du in Jesus Christus kamst, hat Gott dich in Christus auf Seite genommen, für sich abgesondert, heißt ja Heiligung. Du befindest dich in dem Reich des Sohnes seiner Liebe, bist versetzt von dem Reich der Welt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Geheiligt, du gehörst Gott, Gott ist dein Teil, der himmlische Vater, aber lieber Vater, ist dein Teil. Geheiligt und erlöst. Das heißt erlöst, natürlich jetzt schon gerecht geworden hier für das Leben, aber es geht da auch um die Zukunft, um die ewige Herrlichkeit. Du bist erlöst für die ewige Herrlichkeit. Du bist erlöst, du bist befreit. Befreit von Sünde, von Gericht, von Zorn, vom Teufel und von der Macht des Todes. Dementsprechend wollen wir natürlich leben. Das ist uns alles geschenkt durch Gnade, ohne Werke. In einem plötzlichen Moment des Glaubens. Und jetzt wollen wir das natürlich ausleben. Oh ja. Es hat einmal jemand gesagt dazu, Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung alles getan, um dich in den Himmel zu holen. Aber nun will er durch dich auch den Himmel auf die Erde bringen. Kann er das? Durch uns inmitten dieser argen und verdrehten Welt Licht bringen? Kann er durch uns Himmel auf die Erde bringen, in unsere Nachbarschaft, in unserem Umfeld, in dem wir leben? Dritter und letzter Punkt. Wie sieht das Urteil aus? Dann, ich komme jetzt wieder zurück zu Matthäus, das war jetzt so ein Einschub in Bezug auf Gemeinde, aber jetzt kommen wir wieder zu diesem Gericht hier in der Vollendung des Zeitalters. Wie sieht das Urteil aus? Wir lesen nochmal Matthäus 13, Abvers 47. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte, dass sie, als es voll war, ans Ufer heraufzogen und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Schlechten warfen sie hinaus, um sie in den Feuerofen zu werfen. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Liebe Leute, ich weiß es, ich habe mich auch gar nicht so leicht getan. Man hält ja so viel lieber ermutigende, aufbauende Botschaften. Ich hoffe, dass das auch eine sein darf, aber es geht um Gericht. Jetzt komme ich als Richter, erkennt ihr mich jetzt? Sagt Jesus. Alle Menschen werden vor dem Thron der Herrlichkeit Jesu erscheinen müssen, am Ende der großen Trübsal, wenn das Netz eingezogen wird, wenn Jesus in Herrlichkeit erschienen ist, und dann werden die Engel, die Bösen, aus der Mitte der Gerechten, nicht der Guten, aus der Mitte der Gerechten aussondern. Und die Gerechten kommen in Gefäße, das heißt, sie kommen in das messianische Reich. Der Herr sagt diesbezüglich im Gleichnis über den Weizen und das Unkraut, da sagt er in Matthäus 13, 43, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Das sind alle die in die Scheune kommen. Alle die Fische, die in die Gefäße kommen. In das gute Gefäß des messianischen Reiches. Und dann werden die Gerechten wieder, leuchten wie die Sonne des Reiches. Im Reich ihres Vaters. Jetzt mal die Bibelkenner unter uns. Ich habe jetzt dieses Wort gelesen aus Matthäus 13, 43. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Woran denken Sie? Als Bibelkenner bei diesem Vers. Gibt es da eine Parallele irgendwo? Und wenn Sie die Parallele wissen, wo befindet sich die Parallele? Im Danielbuch. Im Danielbuch, das ist im Alten Testament und da geht es um Israel. Da wissen wir gleich, wohin dieses Gleichnis gehört. Und überhaupt die Gleichnisrede hier. Diese sieben Gleichnisreden in Matthäus Kapitel 13. Parallele Daniel 12, 1 und 3. Das geht vollkommen auf. Könnte nicht besser passen. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen. Er ist ein Engel. Der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht, für Israel. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein. Vollendung des Zeitalters, Offenbarungszeit, von der Jesus auf dem Ölberg redete. Wie sie nie gewesen ist, seitdem eine Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Jeder, der im Buch geschrieben steht, nicht alle. Es wird aussortiert. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen, diese zum ewigen Leben und jene zur ewigen Schande, zum ewigen Abscheu. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste, und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, das wird ja dann auch in der großen Trübsal eben auch passieren, wie die Sterne immer und ewig. Also, für mich ist das klar, es könnte nicht klarer sein, dass diese Himmelreichsgleichnisse und diese Beispiele und die Vollendung des Zeitalters und das damit verbundene Gericht, das gehört in diese Zeit, in der Israel wiederhergestellt wird, in die Offenbarungszeit. Ist noch nicht der jüngste Tag. Also die Guten kommen dann ins Messianische rein, sie finden da Einlass, und die Bösen, ja, wir haben es gelesen, die werden aussortiert und die kommen in den Feuerofen. Die Bösen, die sich nicht bekehrten und damit ungerecht geblieben sind, die werden keinen Platz im Messianischen Reich bekommen, sondern sie werden wahrscheinlich umkommen und ihr Platz wird dort sein, im Totenreich, wo der reiche Mann gewesen ist, in der Geschichte mit Lazarus. Lazarus im Schoße Abrahams getröstet, und der reiche Mann befand sich in Qual und hatte große Not. Und dann, 1000 Jahre später, am jüngsten Tag, werden alle Toten auferstehen, und die werden dann, die Ungerechten, werden dann in den ewigen Feuersee kommen. Offenbarung Kapitel 20. So ernst. So ernst. Aber es geht nicht nur um Israel. Unser Text spricht ja von vielen Fischen jeder Art. Das heißt, es wird um alle Menschen aus den Nationen gehen. Sie werden Menschen aller Art aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern, Juden und Nichtjuden, werden dann vor Jesus Christus, vor dem Thron seiner Herrlichkeit gestellt werden. Die verschiedenen Parallelen in Matthäus 24, 25 der Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg machen das deutlich. Da haben wir zum Beispiel Matthäus 24 am Schluss, der kluge und der böse Knecht, Trennung. Dann haben wir das Gleichnis der 10 Jungfrauen, Matthäus Kapitel 25, törichte und kluge, Trennung. Dann haben wir die Männer mit den Talenten, mit den Gaben, treue Knechte und ein böser, fauler Knecht, wieder Trennung. Und dann haben wir das Gleichnis der Nationen, der Schafe und der Böcke, die auch vor Christus und dem Thron seiner Herrlichkeit gestellt werden und denen Jesus dann sagt, das und das Gute, das habt ihr gleich mir getan, was ihr an meinen geringsten Brüdern getan habt. Und was ihr nicht getan habt an ihnen, das habt ihr mir nicht getan. Ich möchte uns erinnern an das Gedicht eingangs. Und jetzt werden sie auch da getrennt. Psalm 1, Vers 5 sagt, darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Und wenn ich das jetzt noch einmal am Schluss auf uns anwenden darf, auf unsere Jetztzeit, da gilt das ja auch. Nur durch Hinwendung zu Jesus Christus wirst du als gerecht erklärt. Wer wird eines Tages für das Reich Gottes gerettet? Wer wird eines Tages im Himmel sein? Räuber, Ehebrecher, Betrüger, Homosexuelle, Verfolger, Schläger, Lügner, Mörder, Prostituierte, Freier. Aber sie haben sich zu Jesus gewandt, sie sind umgekehrt. Sie haben sich bekehrt und sind für das Reich gerettet, für den Himmel. Und wer wird eines Tages dann keinen Einlass finden in dieser himmlischen Welt? Fromme, religiöse aller Art, selbstgerechte, Besserwisser, Gleichgültige, die in ihren Augen unschuldig waren, Unbekehrte, sie alle werden böse genannt, egal wie religiös, und die anderen gerecht. Ich habe vor Jahren ein Buch des deutschen Theologen Theo Lehmann gelesen, Doch wir stehen wieder auf und da habe ich mich erinnert in der Vorbereitung und dann habe ich es gesucht. Das ist ja immer wieder so eine Sache, das kennen Sie vielleicht auch. Dann hat man das Buch irgendwo, man hat es dann auch wieder im Kopf oder es kommt einem wieder in Erinnerung. Aber wo ist das Buch jetzt? In welchem Fach? In welchem Regal? Und so weiter. Und man sucht und sucht, aber Gott sei Dank, ich habe es gefunden. Und da möchte ich Ihnen eine Passage vorlesen, die ist sehr eindrücklich. Da schreibt also der Theologe Dr. Theo Lehmann: Sie konnten ihn anspucken. Und bis zum heutigen Tag kann jeder auf ihn pfeifen. Aber am letzten Tag, wenn das große Spiel der Weltgeschichte abgepfiffen wird, kommt er in Herrlichkeit, also so, dass jeder sehen kann und jeder sehen muss, dass er der Herr der Welt ist. Alle anderen Herren, die du geehrt oder gefürchtet hast, vor denen du gekatzbuckelt bist und gekrochen bist, wirst du nie wieder begegnen. Der Einzige, dem du noch einmal begegnen wirst nach deinem Tod, ist Jesus. Die Götter und Götzen, denen von damals und denen von heute, wirst du nie wieder begegnen. Aber Jesus, dem wirst du begegnen, der steht am Ende der Geschichte, auch der Geschichte deines Lebens. Die Entscheidung für oder gegen Jesus ist von ewiger Tragweite. Und diesbezüglich gibt es nur eine vernünftige Entscheidung. Wenn Sie jetzt zuschauen irgendwo und Sie wissen, ich gehöre noch nicht zu den Gerechten. Es gibt nur eine vernünftige Entscheidung. Alles andere wäre Wahnsinn. Kürzlich auf einer Beerdigung, es war die Beerdigung von unserer lieben Glaubensschwester Irene Bachmann, da verkündigte Samuel Rindlisbacher, unser geschätzter Mitbruder, hielt die Trauansprache und dann las er unter anderem ein Wort vor aus dem Kolosserbrief, zwei Verse, die mich nachhaltig bewegten und mir einfach nicht mehr aus dem Sinn kamen. Es hat mich so bewegt, auch während der Trauerfeier. Kolosser 1, 22, 21, 22, Kolosser 1, 21, 22. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen. Dieser Kontrast, liebe Zuschauer, dieser Kontrast, das kann Jesus machen. Stellen Sie sich vor, ihr wart entfremdet, ihr wart Feinde, in böser Gesinnung, in bösen Werken. Jetzt ist Jesus gekommen, er hat in seinem Fleisch, wir feiern nachher das Abendmahl, er hat in seinem Fleisch den Tod auf sich genommen als Sündloser, unsere Sünde. Und jetzt für jeden, der an ihn glaubt, sind wir versöhnt, wir sind geheiligt, wir sind untadelig vor Gott hingestellt, gerecht gemacht und unsträflich. Ist das nicht wunderbar? Unsträflich, untadelig durch deinen Glauben an Jesus. Das ist doch für alle auch, die an Jesus glauben und die da jetzt sitzen und wissen, ich nehme das Abendmahl nachher, weil ich an Jesus Christus glaube. Ist das nicht eine kolossale Ermutigung? Versöhnt, geheiligt, untadelig und unsträflich. Das ist das Werk unseres Herrn Jesus Christus. Ich schließe mit einer Aussage Martin Luthers. Drei Sätze, vier Sätze. Der hat einmal gesagt: Die Sünde hat nur zwei Orte, wo sie ist. Entweder sie ist bei dir, dass sie dir auf dem Rücken liegt, oder sie liegt auf Christus, dem Lamm Gottes. Wenn sie dir auf dem Rücken liegt, so bist du verloren. Wenn sie aber auf Christus ruht, so bist du frei und gerettet. Und jetzt führt er den Satz noch an: Nun, greif zu, welches du willst. Typisch Luther. Und das rufe ich Ihnen auch zu.
Nun greif zu, welches du willst.
Er wird als Richter wiederkommen. Heute ist er noch dein Retter. Amen. Wir möchten uns herzlich bedanken, dass Sie mit uns zusammen diesen Gottesdienst geteilt haben und wir diese Gemeinschaft miteinander haben durften. Und ich möchte noch aus Philipper Kapitel 4, Vers 7 nun zum Abschluss den Segen sprechen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, bis dass er kommt. Und Maranatha, komm, Herr Jesus. Amen. Und eine reich gesegnete Woche.